Predigtext aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 11 bis 18. Johannes schreibt: Dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir sollen nicht wie Kain sein, der dem Bösen angehörte und seinen Bruder tötete. Und warum tötete er ihn? Weil die Taten Kains böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wenn wir die anderen Gläubigen lieben, beweist dies, dass wir vom Tod zum Leben durchgebrochen sind. Wer aber die Brüder nicht liebt, der ist immer noch tot. Wer seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder, und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben in sich trägt. Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder und Schwestern einsetzen. Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben, und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Brüder und Schwestern, das ist so das große Thema hier. Und ich werfe mal so verschiedene Schlaglichter zunächst mal am Anfang auf dieses Thema. Ein erstes Schlaglicht: Peter ist 3 Jahre, er ist lebendig, spricht viel, isst gut. Aber plötzlich ändert sich das. Es gibt Rückschritte. Seine Aussprache verschlechtert sich. Er isst weniger und ist weniger fröhlich. Was ist passiert? Ganz einfach, er hat eine kleine Schwester bekommen. Dieser gilt nur die hauptsächliche Fürsorge der Mutter, und Peter fühlt sich nur noch am Rande. Ein weiteres Schlaglicht: Ein Grundschüler ist ganz beeindruckt, wie bei einem Klassenkameraden, als der von anderen bedrängt wird, dessen großer Bruder kommt und ihm hilft. Und so denkt er, so kriege ich auch mal meinen großen Bruder. Und er macht es, wird von diesem aber nur ausgelacht. Ein drittes Schlaglicht: Eine Untersuchung des Instituts Allensbach. Jede 5. Erbschaft endet im Streit. In einem Artikel der Zeitschrift Stern heißt es ganz knapp: Nie zuvor wurde in Deutschland so viel Vermögen weitergegeben, nie zuvor gab es in den Familien so viel Streit. Ein viertes Schlaglicht: Und auch in der Bibel geht es sofort los mit den Geschwisterkonflikten. Die Eifersucht der Rahel auf Lea, der Hass des Esau auf den Betrüger Jakob, der Mord des Kain am Abel. Und später trifft es auch Jesus. In Markus 3 erfahren wir, dass seine Schwestern und seine Brüder ihn für verrückt hielten. Das ist alles sehr ernüchternd. Es scheint so, dass biologische Bande in einer gefallenen Schöpfung oft nicht stark genug sind, um ein tragbares Netz zu bilden, das uns Halt und Heimat gibt. Und so wird in der Bibel auch recht schnell der Begriff Bruder und Schwestern ausgeweitet. Schon im 2. Buch Mose ist er die Bezeichnung für die Zugehörigkeit zum gleichen Volk. Die Stämme Israels, das Volk Israel, alle, die dazugehören, sind nun Brüder und Schwestern. Wenn wir das so direkt übertragen, verstehen wir Deutsche uns auch als Brüder und Schwestern. Viele tun sich damit schwer, das hat auch was mit unserer Geschichte zu tun. Der Zeit des Nationalsozialismus, wo behauptet wurde, das deutsche Volk sei eine Herrenrasse und wo angebliche Volksverräter eingesperrt oder hingerichtet wurden. Unser Deutschsein als Halt und Heimat, ja, ich persönlich tue mich da schon etwas schwer. Aber vielleicht müssen wir auch gar nicht so groß denken. Regional ist ja gerade ihn. Im aktuellen Amtsblatt gibt es ja ein schwäbisches Gedicht beim Remstalwein. Und am Schluss heißt es: Drum singe fest, ihr Brüder, und trinket fleißig aus. Also nach mehreren Gläsern Remstaler Wein beginnt man zu singen und fühlt sich plötzlich wie Brüder und Schwestern. Aber das ist die Frage, ob Wein und Gesang wirklich ausreicht für echte Geschwisterlichkeit. Zumindest die Leber wird nicht zustimmen, und der schmerzende Kopf am Morgen auch nicht. In Schillers berühmtem Gedicht Ode an die Freude heißt es, alle Menschen werden Brüder. Aber wenn man das Gedicht liest, gilt es ja nicht für alle. Wer es nicht geschafft hat, eines Freundes Freund zu sein, der stehle weinend sich aus jenem Bund. Der darf sich nicht mit freuen. Einsame Leute wollen wir nicht. Zur Zeit der Französischen Revolution hieß es gegen diesen Adel, gegen die Hierarchien der damaligen Zeit, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit für alle. Aber dann rollten doch unzählige Köpfe, abgeschnitten durch die Guillotine. Auch die von Karl May erschaffenen Helden Old Shatterhand und Winnetou waren zunächst Feinde, ehe sie zu sogenannten Blutsbrüdern wurden und über Herkunft und Kultur hinweg den Kampf gegen das Böse, die Geldgier, die Lieblosigkeit aufnahmen. Diese Beispiele zeigen, Geschwisterliebe, echte Brüderlichkeit oder Schwesternschaft ist keine Selbstverständlichkeit. Eigentlich ist es ein Wunder. Und alle, die ein wunderbar herzliches Verhältnis zu ihren Geschwistern haben, die kann man nur beglückwünschen und sagen, pflegt dieses Pflänzlein. Wer weiß, schon beim nächsten Erbe kann es ganz anders werden. Johannes ruft in seinem Brief zur Liebe zwischen den Geschwistern auf. Er erwähnt ausdrücklich den Keim. Er weiß also, echte Geschwisterlichkeit ist keine Selbstverständlichkeit. Und es ist auch nichts Leichtes. Und so ist es spannend zu fragen, wie kann denn die Gemeinschaft von Christen zu einer echten Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern werden, die sich gegenseitig lieben und dessen Liebe sich eben auch nicht nur in Worten, sondern eben auch in sichtbaren Taten äußert. In Vers 14 schreibt Johannes, wenn wir die anderen Gläubigen lieben, beweist dies, dass wir vom Tod zum Leben durchgebrochen sind. Christliche Geschwisterlichkeit unterscheidet sich also von allen anderen Bruder- und Schwesternschaften, die es gibt, durch ein entscheidendes Merkmal. Während alle anderen menschlichen Verbindungen, ob durch Familienbande oder gleiche Volkszugehörigkeit oder durch das gleiche Anliegen, gleiche Interessen, das sind immer Beziehungen, die vom Leben hin zum Tod gehen. Der Tod reißt immer wieder Brüder und Schwestern auseinander. Aber jetzt erstaunlich, weil unsere Augen und unsere Sinne das ganz anders wahrnehmen, sagt Johannes, für die Brüder und Schwestern im Glauben gilt das nicht. Wir sind vom Tod zum Leben hindurch gebrochen, gekommen. Wir sind sozusagen umgetopft worden vom Blumentopf der vergänglichen Welt in den Blumentopf eines Lebens, das nicht mehr zerstört werden kann. Wir stehen nur scheinbar unter dem Gesetz der Vergänglichkeit. Natürlich, graue Haare, die Vergänglichkeit ist überall zu sehen. Und doch kann sie uns letztlich nichts mehr anhaben. Und auch das ist alles nicht unsere Leistung. Auch christliches Brüder- und Schwesternsein ist ein Wunder, ein Geschenk. Und es ist ein starkes Band, das uns verbindet, weil es eben ein Band ist, das nicht der allumfassenden Vergänglichkeit unterworfen ist. Und warum ist das so? Auch das beschreibt Johannes. Er sagt, wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Also aus Liebe zu uns hat dieser Jesus alles gegeben, sogar sein Leben. Eine größere Liebe gibt es im Universum gar nicht. Und dieser Liebe verdanken wir letztlich unser Sein, unsere Identität, unseren Lebenssinn, unser ewiges Leben. Wir verdanken ihr Vergebung und Befreiung von Schuld und Last. Und aus diesem Glauben an diesen Jesus Christus entspringt nun die tiefste Liebe, ein im positiven Sinne reißender Strom, der Schuld, Schicksal und Sterblichkeit mit sich reißt. Christen sind also von einem Leben und einer Liebe bestimmt, die von dem, was in der Welt als Liebe und Leben gilt oder was es da gibt, eigentlich kategorial verschieden ist. Denn es ist eine Liebe und ein Leben, das aus der Welt Gottes kommt. Und so gilt nun also, Christen sind eine Gemeinschaft von Menschen, die von der Hingabe Jesu leben. Sie sind eine durch die Hingabe Jesu gestiftete Lebensgemeinschaft. Sie leben von dieser Hingabe und nun, und das ist Johannes und Jakobus ja auch wichtig, nun sollen sie selber auch Hingabe leben. Aber so wie das heute nicht immer klappt, so hat das damals nicht immer geklappt. Deshalb schreibt Johannes das ja überhaupt. Aber für ihn ist das etwas Schlimmes, wenn unter Christen keine Liebe regiert. Immer wieder gibt es Abneigung oder gar Hass auch unter Christen. Beim Bau des Reiches Gottes arbeiten manche gegeneinander. Sie drücken den anderen nieder, statt ihn aufzurichten. Und Johannes appelliert eindringlich und mahnt. Wenn er sagt, wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes bei ihnen bleiben? Oder wer die Geschwister nicht liebt, ist immer noch tot, so sagt er. Wenn man jetzt die Bibel im Gesamten betrachtet, ist vor allem das Problem, wenn man eine Abneigung gegen jemand anderen hat, der auch ein Christ ist, ist nicht das Problem, dass man diese Abneigungsgefühle hat, sondern wenn man sagt, ja, das ist zu Recht so. Wenn man das akzeptiert und sagt, nee, das ist gut so, das soll sich auch nicht ändern. Das ist das eigentliche Problem. Brüder und Schwestern in der Nachfolge Jesu zu sein, bedeutet Hingabe. Hingabe an Liebe, an Leben und auch an Geld. Hingabe kann praktisch bedeuten, dass man zum Beispiel mal sagt, ja, wir haben ja hier so ein Werk und verschiedene unterschiedliche Gottesdienste. Ich gehe mal in einen Gottesdienst, der mir eigentlich gar nicht gefällt. Wir haben ja auch so, die nennt man dann so moderne Gottesdienste oder Zeitgottesdienste, wo manche sich schon schütteln, wenn sie das hören. Aber echte Geschwisterlichkeit kann ja auch bedeuten, ich gehe einfach doch mal dahin. Ich als Älterer gehe mal dahin, wo meine Jüngeren und Ältere, wo meine jüngeren Schwestern und Brüder sind. Ich will wissen, was denen Freude macht und wie sie ihren Glauben leben. Und umgekehrt gilt das natürlich auch. Ich als Jüngerer komme doch mal in so einen traditionellen Gottesdienst, weil ich eben gemeinsam mit meinen älteren Brüdern und Schwestern zusammen sein und Gott anbeten will. Hingabe kann also praktisch bedeuten, ich gehe einfach mal dahin, wo ich eigentlich gar nicht hingehen will. Aber weil dort Brüder und Schwestern sind, gehe ich trotzdem mal hin. Muss ja nicht jede Woche sein. Oder ein anderes Beispiel. Ich suche mir jeden Monat eine Person aus meiner Gemeinde heraus, so in Gedanken, vielleicht nicht gerade eine Person, mit der man sowieso schon freundschaftlich verbunden ist, und sage, diesen Monat bete ich mal für diesen Menschen. Jeden Tag. Eine Person greife ich mir raus und schenke dieser Person ein wenig Zeit, ohne dass sie es vielleicht merkt, weil ich ja im Stillen bete. Mal zwei kleine Beispiele für Hingabe, und da kann man sich natürlich eine Fülle von Beispielen überlegen, wie Hingabe aussehen kann. Aber was kann ich denn tun, wenn es an Liebe fehlt? Abneigung und Gleichgültigkeit kann man ja nicht einfach abschaffen. Also wenn man so Abneigungsgefühle hat, kann man ja nicht einfach am Ohr ziehen und wegsitzen. Oder einfach sagen, nein, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Gefühle sind ja oft Dinge, die hat man gar nicht im Griff. Was kann denn da helfen? Auch da vielleicht ein paar Gedanken. Manchmal kann es helfen, dass man Distanz wahrt. Bei Jakob und Esau, der Esau, der hat den Jakob gehasst, der wollte ihn umbringen. Und da war es gut, dass sie sich mal ein paar Jahre nicht gesehen haben. Und als sie sich später wiederbegeben, ist eine der großartigen Szenen in der Bibel. Der Jakob, der ist voller Angst, schickt dem Esau dauernd Geschenke und Raten, um ihn gnädig zu stimmen und so weiter. Und dann, der Esau, der ist dann ganz überrascht, was soll ich denn mit dem ganzen Zeug hier? Der freut sich einfach nur, dass er seinen Bruder wieder sieht. Manchmal ist es auch gut, wenn man Distanz wahrt. Eine andere Möglichkeit ist es, die eigene Lieblosigkeit immer wieder ins tägliche Gebet zu bringen. Hin zu dem, der die Liebe in Person ist. Und manchmal ist es auch nötig, sich aufzuraffen und sich seelsorgerliche Hilfe zu holen. Mal mit einem Christen, dem man vertraut, ins Gespräch zu kommen. Denn oft steht hinter negativen Gefühlen mehr, als man im ersten Moment denkt. Wer nicht lieben kann, der hat oft in seinem Leben selbst Lieblosigkeit erfahren, wurde dadurch verletzt. Und innere Verletzungen können ein Nährboden sein für Groll und Abneigung. Zum Schluss noch eine kleine Geschichte. Matt Whitman lebt in den USA. Er wurde christlich erzogen, sein Vater war Pastor. Er selbst ist also auch ganz in der Gemeinde aufgewachsen. Mit Mitte 20 hat er geheiratet und wurde dann in der Gemeinde, wo er mit seiner Familie lebte, gehörte er dann auch zur Gemeindeleitung. Aber in dieser Gemeinde kommt es zu Spannungen, Streit und schließlich zu heftigen Auseinandersetzungen. Dieser Matt Bigman sieht die Konsequenz, er verlässt diese Gemeinde. Das ist das Erste, die Folge dieses Streits, die Gemeinde zerbröckelt. Aber dann geht es noch weiter. Diese Erfahrung signalisiert ihm, ach, dieses Ganze mit Brüdern und Schwestern, das ist doch alles nur eine Show. Das ist doch alles nur ein Spiel, das ist doch alles nicht echt. Vielleicht ist auch der Glaube nur ein erfundenes Spiel, auch alles nicht echt. Und er verliert auch seinen Glauben. Das ist der Ernst dessen, wenn eine Gemeinde nach außen nicht etwas Positives, sondern etwas Negatives ausstrahlt, dass man dann so den Eindruck nimmt, ja, dann kann es ja mit dem Glauben dieser Menschen auch nicht viel her sein, da kann ja nicht viel dran sein, sonst wären die ja nicht so. Nach einer Zeit des Glaubensverlusts beschließt er noch einmal die Bibel zu lesen, jetzt mit ganz anderen Augen, nicht so mit diesem Kinderglauben. Und dann erkennt er etwas, dass in der Bibel es nämlich um Gott geht und nicht um mich. Natürlich geht es auch um uns in der Bibel, ist klar, aber in erster Linie geht es um Gott. Er hatte nämlich, und das war seine Erkenntnis, in der Gemeinde so gewirkt, als ginge es letztlich um ihn. Dass seine Wünsche und Bedürfnisse erfüllt werden. Dass er durch sein Tun Anerkennung findet. Dass die Gemeinde zu seinem Wohlbefinden beiträgt, dass er sich besser fühlt. Und nun erkennt er, um das geht es letztlich gar nicht. Natürlich geht es in der Gemeinde auch darum, dass man Anerkennung befindet, dass auch Wünsche und Bedürfnisse erfüllt werden. Aber letztlich geht es doch um Jesus und um seine Wünsche. Und er erkennt, der Streit in der Gemeinde hatte damit zu tun, dass letztlich das eigene Ich in den Mittelpunkt gestellt wurde und nicht Jesus, nicht der Bruder oder die Schwester. Und vielleicht, das müssen wir selbst prüfen, ist das ja vielleicht bei uns manchmal auch so, dass ich letztlich so Erwartungshaltungen habe und dass es letztlich darum geht, dass ich Erwartungen habe und wehe, wenn die nicht erfüllt werden. Ich schließe mit Psalm 133. Der erste Vers dieses Psalms werde ich nie vergessen. Mein älterer Bruder ist ja auch Pfarrer. Und eine Zeitweise haben wir auch zusammen studiert in Tübingen. So eine gewisse Zeit schon hat sich überschnitten. Und eines Morgens, wir haben ja nicht im gleichen Haus gewohnt oder so, eines Morgens hat sich ergeben, dass wir tatsächlich gemeinsam zur Uni kamen. Und da sah uns einer unserer Professoren und da fiel ihm gleich Psalm 133 ein. Und er sagte, siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder, Klammer und Schwestern, Klammer zu, einträchtig beieinander wohnen. Und ich lese weiter, das ist wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit.